Danke euch. Schön. Schön seid ihr hier. Mögt ihr noch? Könnt ihr noch? Es gibt einen Müdigkeitstest bei uns in der Schweiz. Müssen wir kurz mal aufstehen. Die Arme so nach vorne. Ja, sehr gut. Sieht man schon mal. Ja, sieht gut aus. Ja, nach vorne. Arme ausstrecken da nach vorne. Komm, ja. Ja, so. Und jetzt muss man, das Geräusch ist auch wichtig, muss man so machen und zack. Ja, nochmal hoch und zack. Saugut, ihr seid saugut. Ja. Das ist noch kein Beweis, dass ihr wach seid. Jetzt müssen wir das mal. Schön. Und dann müsst ihr da ineinander greifen. So. Jetzt ist ganz wichtig, dass die Daumen da ganz, ganz schön gerade runterkommen. Ja, also so. Und jetzt drehen wir miteinander. Eins, zwei, drei. Ja, das eben. Zeigt, dass ihr noch nicht ganz wach seid. Dürft euch setzen. Sowas sollte man nie am Anfang von einem Seminar machen, weil ihr jetzt eine Stunde damit beschäftigt seid. Wie hat der Typ das hingekriegt? Oder? Wie hat er das hingekriegt? Vergesst die Sache jetzt wieder. Könnt ihr das mal rausschütteln aus dem Kopf? Ich erkläre es euch nicht. Ihr könnt, wenn ihr euch bei mir beim Stand den Newsletter abonniert, dann kann ich es euch dann mal schreiben. Nee, ich erkläre es euch nicht. Gut. Christ sein mit Hand und Fuß. Fokussieren. Wir haben es. Christ sein mit Hand und Fuß. Das ist ein Problem. Ich habe lange nur Christ sein mit Mund gelebt. Ich habe gewusst, wie man das lebt, aber ich habe das nicht ausgelebt. Und ich habe, wir sind ja unter uns, oder? Ich habe nicht so ein soziales Herz. Irgendwie, als Gott da die Menschen erschaffen hat und in die soziale Herzkiste reingelangt hat und die verteilt hat, da bin ich irgendwo wahrscheinlich falsch gestanden. Vielleicht gerade bei der Kloschlange angestanden und da habe ich das völlig verpasst. Ich habe kein soziales Herz. Und das ist ein Problem. Also für mich nicht. Mir sind die Leute einfach egal. Meine Frau zum Beispiel, die hat ein soziales Herz. Super, super für mich. Wenn wir zusammen irgendwo hinlaufen, dann sieht sie jemanden, dem geht es nicht gut und sagt, hey Bobby, der Person geht es nicht gut. Lass uns hingehen. Ich sehe das schon auch. Ich gehe auch und sage, oh, guck mal, da geht es der Person nicht gut. Lass uns schnell weglaufen. Das ist so mein Ding. Oder sie sagt, oh, schau mal, dann müsstet ihr euch jetzt all diese Bänke da noch verräumen. Lass uns helfen. Ich sage, oh ja, das sind all die Bänke, die müssen wir verräumen. Lass uns schnell wegrennen. Das ist so mein Ding, oder? Ich habe kein soziales Herz gekriegt, habe ich gemeint, ganz, ganz lang, bis Gott mich eines Tages erwischt hat. Erzähle ich euch später. Ich musste mal eine Predigt über Christsein schreiben. Was ist Christsein? Wie lebt man als Christ? Und da habe ich geschrieben, und ich hatte lange keine Zeit zu schreiben, habe sie mal aufgeschoben. Wer ist so auch so ein Aufschieber bei Prüfungen? Ja, hallo liebe Aufschieber, ich bin super im Schieben. Oh Mann, ich wäre wahrscheinlich super in so Viererbob beim Anschieben oder so. Da sind wir Schweizer ja ganz gut. Ich wäre so ein super Aufschieber-Anschieber. Ich habe das Zeug immer aufgeschoben, habe die Predigt immer weiter aufgeschoben. Und da kam noch der Freitag, mein letzter Tag für die Predigt. Ich wusste, jetzt habe ich einen Tag Zeit, diese Predigt über Christsein vorzubereiten. Und natürlich die Welt verändern wird, meine Predigt, oder? Ja. Haben wir das Gefühl manchmal. Ich wollte diese Predigt schreiben und da kam der Punkt, ich habe gemerkt, ich habe nur noch diesen einen Tag Zeit, ich habe es immer aufgeschoben. Bin ich am Morgen hingesessen und wollte schreiben. Lasst euch nicht irritieren. Bin ich am Morgen hingesessen und wollte schreiben und da klingelt mein Telefon und da ist ein Freund in der Leine und sagt, hey, du musst mir helfen. Du musst mir helfen, mein Auto springt nicht an. Mein erster Gedanke, weil ich Menschen ja nicht so mag, ist, lieber Freund, ich habe im Moment keine Zeit, weil ich schreibe gerade eine Predigt über Christsein. Ich merke dann zum Glück noch, wie saublöd das klingen wird. Und deshalb ist mein zweiter Gedanke immer, ja, ich helfe dir natürlich, oder? Ich helfe, klar, Bobby ist, der steht da und hilft. Also bin ich losgezogen, habe diesen Wagen überbrückt, da ist eine Stunde futsch. Ich gehe nach Hause und denke, so jetzt fokussieren, Predigt über Christsein. Ja? Da klingelt es an der Haustür. Die Nachbarstochter sagt, ich muss heute meine Bewerbung abschicken. Wenn ich sie heute nicht abschicke, dann kriege ich die Stelle nicht. Ich muss sie abschicken. Und jetzt spinnt mein PC, irgendwas mit dem PDF funktioniert nicht. Hilf mir! Mein erster Gedanke ist ganz klar, liebe Nachbarstochter, ich schreibe eine Predigt über Christsein. Ich habe im Moment keine Zeit. Ich merke natürlich wieder, wie saublöd das klingt, oder? Und ich sage, natürlich helfe ich dir. Aber ich weiß, man PC-Probleme, die löst man nicht in 5 Minuten. Und ich bin da 2,5 Stunden dran. Ich lade da Programme rauf auf meinem Computer, lade sie wieder runter, lade neue rauf, mache da mit PDF irgendwelche Dinge, die ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und am Schluss habe ich es hingekriegt, 2,5 Stunden futsch von meiner Predigt. Und ich denke, oh Scheibe. Mein Gott, jetzt brauche ich mehr als je. Ich habe nur noch eine Nachmittagszeit für diese Predigt. Ich setze mich hin, da klingelt es wieder an der Tür. Er glaubt es nicht, es kann fake, es klingelt wieder an der Tür. Ich dachte, ich hau dem Typ eins in die Fresse. Ich bin jetzt sowas von geladen. Ich muss diese Predigt hinkriegen über Christsein. Ich öffne die Tür, da steht so ein mickriger Vertreter da. Ihr wisst, wie die dann gucken können, ja? Würden Sie mir nicht bitte, ich hatte schon den ganzen Tag niemand, der mir irgendwie die Tür aufgemacht hat. Ich würde Ihnen gern was verkaufen. Und sie, nein, ich schreibe eine Predigt über Christsein. Aber klar doch, ich merke, der braucht mich jetzt oder mehr als alles andere. Ich mit meinem nicht sozialen Herz schmeiß die Tür auf, komm mal rein. Und der sitzt eine halbe Stunde da. Kriegt er nicht wieder aus der Hütte raus. Trinkt Kaffee und man merkt, er beginnt zu lächeln, wie der Chor da, wenn die Sonne aufgeht. Er beginnt zu lächeln, sein Leben stabilisiert sich, weil er mit mir reden darf. Ich kaufe nichts, aber er ist happy und er geht. Und ich denke, jetzt habe ich es wirklich verbockt. Also diese Predigt kannst du rauchen. Am besten meldest du dich krank oder du betest um Entrückung oder irgendwas muss jetzt geschehen. Aber ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Da kommt doch meine Frau und sagt, mit dieser Frisur gehst du nicht zu dieser Predigt. Und ich muss zu einer Coiffeuse oder Friseuse, wie sagt ihr? Friseur, Friseusin. Wir sagen Coiffeuse. Haarschneiderin. Ihr könnt sagen, wie ihr wollt. Die Haare mussten einfach weg. Ich gehe dahin, setze mich auf den Stuhl und ich klag mein ganzes Leid. Ich müsste eine Predigt schreiben, aber alle Leute blockieren mich. Die sind so fies zu mir. Und sie, ich erzähle ihr, was ich so gemacht habe den Tag durch. Und sie, oder die sind clever, diese Frauen. Das sind Seelsorgerinnen, Therapeuten, das sind weise Frauen, die da schneiden. Und sie sagen nur so, ja, aber Bobby, das ist doch deine Predigt. Man, etwas Intelligenteres habe ich noch nie gehört. Das war die Predigt. Und ich musste nichts mehr schreiben. Und ich bin am nächsten Tag gegangen und habe gesagt, du, ich habe mal nicht vorbereitet heute, aber ich habe eine Predigt. Christsein heißt, Zeit zu haben für Menschen. Christsein heißt, für Menschen da zu sein. Christsein heißt, wenn jemand kommt und Not hat, dann stehe ich auf der Matte. Das habe ich da gelernt. Und glaub mir, ich habe nicht immer so gelebt. Ich hab, mit 18 Jahren haben wir eine Kirche gegründet, haben die aufgebaut. Ganz viele meiner Freunde sind da zum Glauben gekommen. An einem Abend, an meinem ersten Abend, wo ich es da richtig erlebt habe, waren 20 Leute da, die haben sich für Jesus entschieden. Das war mindblowing. Wenn du sowas mal geschmeckt hast, willst du nichts anderes mehr, oder? Das ist wie unsere Paprika-Zweifel-Chips in der Schweiz. Wir essen ja Paprika-Chips, die sind von Zweifel, von der Marke. Und wenn ihr einmal so ein Ding im Mund hattet, ihr esst keine anderen Chips mehr. Nichts mehr, wirklich nicht. Müssen wir mal probieren. Das ist gewaltig. Und genau so war das. Und ich habe da investiert in diese Kirche. Jeden Abend in der Woche war ich da. Ich habe Musik gemacht, ich habe gepredigt, ich habe Kleingruppe geleitet, ich habe Jugendglaubenskurse gemacht. Oder ich war wichtig für Gott, habe ich gemeint. Ja? Und ich habe gedacht, ich mache alles richtig, weil ich wollte, dass Menschen Jesus begegnen. Und da ist ein Typ, ist 10 Abende durch einen Kurs gegangen und am letzten Abend hat er gesagt, Bobby, ich müsste mal noch ein paar Minuten mit dir haben. Und man, das sagt jeder, oder? Aber meine Zeit, die ist also schwer, oder? Die ist wichtig für Gott. Ich investiere in die Kirche, habe ich gemeint. Und ich hatte so gesagt, ja, du kriegst deine Minuten irgendwann. Ich guck mal so. Und ein Ohr raus, ein Ohr rein. Also umgekehrt. Ja, zuerst muss es rein, dann raus. Ja, Birne hole. Ja. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Ich habe es wieder vergessen. Und ich habe weitergemacht, mein Ding durchgezogen, diese Kirche mitgebaut. Und eines Tages, so nach 2-3 Monaten, steht dieser junge Typ wieder in der Kirche. Bescheiden wartet er, bis Bobby mit all den wichtigen Leuten Gespräche gehabt hat. Und er steht da hinten an. Und ich sehe ihn so und denke, oh mein Gott, den habe ich vergessen. Ja? Und da kommt er, wartet, bis ich geredet habe und sagt so, du Bobby, gell, du schenkst mir mal noch ein paar Minuten. Und ich denke, oh Mann, der ist hartnäckig. Ja? Und ich sage, okay, ich habe morgen, Dienstag habe ich 2 Sitzungen, komm doch irgendwann zwischen mal kurz bei mir nach Hause, machen wir. Er kommt, sitzt aufs Sofa und sagt, es tut mir leid, ich will wirklich nicht deine Zeit wegnehmen. Aber bitte, ich habe nur eine Frage. Wie kann ich Jesus mein Leben geben? Da stockt dein Hirn. Ich lebe 3 Monate lang dafür, dass Menschen das können und das machen. Und da steht einer, da will es und ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe gemerkt, ich muss in meinem Leben was ändern. Ich muss in meinem Leben was ändern. Viele Christen leben nur in der Kirche und ich liebe Kirche. Gott liebt Kirche. Gottes Idee ist die Kirche. Das ist seine Idee. Das haben nicht Menschen geschaffen. Wir Menschen machen Kirche manchmal kaputt. Aber Gott hat Kirche geschaffen. Kirche ist Gottes Plan A und einen Plan B hat er nicht. Gott arbeitet über Gemeinschaft, über Kirche. Aber du kannst nicht alle Zeit da reinstecken in diesen wohligen Kuchen. Das wäre wie wenn du dein ganzes Leben jetzt hier in Eidlingen verbringen würdest. Das ist nett und schön, aber du musst da wieder raus, du musst da wieder runter, du musst da wieder zu deinen Freunden, zu den Menschen und ihnen Zeit schenken. Das ist Christsein mit Hand und Fuß. Du musst diesen Freunden Zeit schenken, damit sie diesem liebevollen, wunderbaren Gott begegnen können. Das ist deine Bestimmung. Und ich habe das so lang, ich habe das jahrelang nicht begriffen. Und habe fromme Aktivitäten gemacht und habe nicht für die Menschen und mit ihnen gelebt. Und das war so krass, als ich wegen einer Ausbildung nach Äthiopien musste. War eine Leiterschaftsausbildung, die haben 30 europäische Leiter ausgesucht bei Campus, wo ich arbeite, und haben gesagt, wir schulen euch in Leiterschaft. Und ich habe gesagt, das finde ich cool, Leiterschaft ist cool, Schulung ist cool, bin ich dabei. Und hat es geheißen, aber die erste Schulung ist in Äthiopien. Ich habe gesagt, oh, das ist mir zu heftig. Schulung so in Eidlingen, das wäre nett, oder? Ein bisschen rumsitzen, Hefezopf essen, ja, das wäre mein Ding. Aber Äthiopien, wo du nicht weißt, was du futterst und da hast du Durchfall in 10 verschiedenen Variationen, das ist nicht mein Ding. Ich weiß ja, in Afrika ist es arm und da ist Leid und so, muss ich ja nicht auch noch sehen, oder? Das war so mein Herz. Ich habe kein soziales Herz. Und ich bin da gegangen, weil sie gesagt haben, entweder steigst du in Äthiopien da ein. Meine Frau hat mich extrem ermutigt, komm, mach das. Sie war mal 3 Monate in Madagaskar und da hat sie ihre Leidenschaft geweckt. Sie hat gesagt, Bobby, mach das. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich steig da ein. Und ich bin da 10 Tage gegangen, kurze Zeit, oder? Gott reicht eine Sekunde deines Lebens, reicht, um dich umzupolen. Völlig, völlig. Gott reicht eine Sekunde. Was ich als Bobby mit all meiner möchte gern Intelligenz und Weisheit und meiner Leidenschaft in einem Leben nicht hinkriege, kriegt Gott mit einer Sekunde hin. Mit einer Sekunde. Und ich war da und ich bin ins Slums gegangen und da habe ich diesen Jungen getroffen. Nathanael heißt er. Und er hat meine Hand gepackt und hat sie nicht mehr losgelassen. Und ich bin da gelaufen mit diesem Nathanael an der Hand. Und diese Kinder haben mich am Anfang angeekelt. Die hatten nur diese einen Kleider da. Und die einen waren vollgekotet. Und die musst du irgendwie in die Arme nehmen. Und wow, grauslich. Und da hat Gott so in mein Leben geredet. Er hat gesagt, genau so geht es mir mit Menschen. Sünde ist wie dieser Dreck, den wir haben. Und ich umarme euch einfach in all den Dreck rein. Ich umarme euch einfach. Das ist mein Herz. Und ich bin mit diesem Nathanael gelaufen, habe ihn gehalten und irgendwann kommt die Frage in mein Herz von Gott. Ich weiß, das hat Gott gefragt. Er hat gefragt, Bobby, was wäre, wenn ich dein Leben mit dem Leben von Nathanael ausgetauscht hätte? Hätte er mehr aus deinem Leben gemacht? Und es wäre möglich, dass Nathanael mehr gemacht hätte. Und ich habe begonnen dieser Woche, ich sage, das ist die Woche in meinem Leben, da habe ich mehr geweint als je zuvor. mehr. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, ich habe nicht geweint über die Zustände in den Slums. Und die sind heftig. Da ist ein Zelt, das ist nur etwa ein Viertel so groß wie dieses. Ja, vielleicht noch mehr, ein Sechstel oder so. Da wohnen 200 Menschen drin. Die wohnen da. 7 Menschen haben wenn sie ein Bett haben, haben sie ein Bett für 7 Personen. Das kann man sich nicht vorstellen. Man weiß es, aber wenn man da steht und diese Menschen da leben sieht, da dreht es dir das Herz um. Das ist ihr Leben, die haben kein anderes. Und da ist dieser Gott, der diese Menschen so liebt, genauso wie er dich auch liebt. Und Gott hat mein Herz da erweitert um Bereiche und hat, er hat mich er hat gesagt, da im Tagebuch habe ich 2 Einträge gemacht. Der eine war, ich habe Teile von meinem Herzen gefunden, von denen ich ein Leben lang nicht gewusst habe, dass sie existieren, nämlich dieses Weinen über Menschen. Und das zweite war, ich habe nicht über die Zustände in den Slums geweint, die so schlimm waren, sondern ich habe begonnen zu weinen über den Zustand von meinem Herzen, dass es mir so egal ist, wie es Menschen geht. Dass es mir so egal ist, wie Menschen leiden. Dass es mir so egal ist. Oder wir stehen jetzt hier und alles ist happy und clappy und fröhlich und das ist cool. Aber da gibt es Hunderte, Tausende von Leuten vielleicht hier auf diesem Gelände oder waren dieses Wochenende hier, denen geht es einfach nicht gut. Die haben hier mitgefeiert und sich mitgefreut, aber denen geht es nicht gut. Die sind mitten unter uns und wir ignorieren das einfach. Da ist Leid in den Familien, da ist Leid mit der Gesundheit, da ist Leid und wir ignorieren das einfach. Und mich hat das zum ersten Mal in meinem Leben, ich musste fast 30 Jahre alt werden, bis das mein Herz, meine Herzensmauer durchbrochen hat. Das war im 08, vor 4 Jahren. Und da ist Gott reingebrochen und hat diese Wand durchbrochen, etwas, was nur er machen kann. Und ich habe geweint und das braucht bei mir viel. Ich habe 10 Jahre lang als Jugendlicher habe ich nicht weinen können. Irgendwie war da so was wie abgestellt. Ich konnte einfach nicht weinen. Und ich musste darum beten, dass Gott mir ein Herz gibt. Und jetzt hat er mich so weich gemacht, ich kann bei jeder Hollywood irgendwie Schnulze, kann ich losheulen. Oder er hat ganze Arbeit geleistet. Also das ist Gott, oder? Er hat mein Herz gedreht. Ich habe gestern da auch geweint, als ich sah, dass da 6.000 in ein Zelt passen und insgesamt fast 9.500 Leute da sind, die einfach von Gott hören wollen. Das bewegt mein Herz, weil das Gottes Herz bewegt. Das ist seine große Leidenschaft. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Herz bekommen, das ist jetzt sozial. Viel weniger als all die anderen Herzen, die auch sozial sind und viele von euch und all die Schwestern, die so eine krasse Gastfreundschaft haben. Das kriege ich nicht hin. Aber das sind mir Vorbilder. Und Gott hat mein Herz gedreht. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mich gefragt, was um Gottes Willen sind die Nöte in der Schweiz? Was sind die Nöte? Man sieht sie nicht. Jeder in der Schweiz hat das Gefühl, niemand braucht Jesus, weil da ist keine Not. Und das ist so eine große Lüge. Die Nöte sind riesig. Da leben Menschen isoliert. Da haben Menschen Beziehungsprobleme. Da haben Menschen Probleme mit Geld, selbst in der Schweiz. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Und ich habe mir überlegt, wie kommen wir als Christen wieder zu diesen Menschen, um ihnen diese Liebe von Gott zu zeigen. Und da hat Gott mir eine ganz, ganz einfache Idee gegeben, hat gesagt, fragt sie einfach. Das ist gut, oder? Fragt sie einfach. Und da haben wir Aktion Gratishilfe gestartet. Das ist einfach eine Idee, dass ihr das mal hört. Wir nennen das Aktion Gratishilfe. Und wir gehen in Regionen, wir nehmen alle Kirchen zusammen. Man kann das auch einfach als Jugendkreis mit 5 Personen machen. Aber wir versuchen das meistens so groß wie möglich. Alle Kirchen einer Region nehmen wir zusammen und sagen ihnen, jetzt wird Gottes Liebe mal gelebt. Jetzt kriegt Gottes Liebe Hand und Fuß. Weil wir Christen sind so gut im Predigen. Und wir haben so eine Einheitsantwort. Oder wenn jemand ein Problem hat, dann sagen wir, komm, Sonntag in Gottesdienst, kriegst du eine Predigt um die Ohren. Das hilft. Und glaub mir, das hilft nicht immer. Weil das Problem dieser Frau ist vielleicht, sie ist alleinerziehend, hat 3 Kinder, die braucht am Sonntag gleich nicht eine Predigt. Die braucht endlich mal jemand, der ihr sagt, komm, ich nehme dir einmal in der Woche die Kinder und du kannst in den Ausgang gehen. Das ist für sie mindblowing. Und sie sagt, wow, wer bist du, der das macht? Ich bin einer, der getrieben ist von Gottes Liebe. So einfach. Das ist eine alte Frau, die kriegt einen Garten nicht mehr gebacken. Und du sagst, hey, ich helfe dir im Garten. Und ich sage, wer bist du, der das macht? Das ist Christsein. Und so sind, und wir sagen einfach nur, dein Problem ist, keine Ahnung, was es ist, ist mir auch egal. Oder komm in die Kirche, am Sonntagmorgen habe ich eine Predigt. Das ist meine Antwort. Das ist wie wenn du zum Mediziner gehst und sagst, oh, mir tut mein Bein weh. Und er sagt, ja, ich hätte da so eine rote Pille für dich. Dann kommt der Nächste und sagt, oh, ich muss die ganze Nacht muss ich durchkotzen. Ja, hier, habe eine rote Pille für dich. Oh, ich spüre meinen Rücken nicht mehr. Irgendwas sagt, ich habe eine Pille für dich. Oder immer die gleiche rote Pille bieten wir an. Ist es nicht langweilig? Ich glaube, Gott hat mehr als nur eine rote Pille. Gott hat eine Liebe für Menschen, die wir ausleben dürfen. Das ist wunderbar. Und wir haben Aktion Gratishilfe gestartet. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen die Kirchen zusammen und dann inserieren wir per Radio oder Flyer oder Zeitung in der ganzen Region und schreiben, ruf uns an, wenn du ein Problem hast. Ist das nicht einfach? Und wir haben das bei uns in Chur gemacht. Ich habe 7 Gemeinden zusammengenommen und in einer Woche haben uns, das ist eine kleine Region, haben 130 Menschen angerufen und gesagt, ich habe ein Problem, helft mir. 130 Menschen. Das sind Menschen, wenn ich denen sage, komm in meine Kirche, sagen sie sich, oh, mit Kirche habe ich nichts am Hut, ich will nicht in deine Kirche. Ich brauche Kirche nicht. Aber die rufen dann an und sagen, ich brauche Hilfe. Ein Freund von mir hat die Aktion gemacht in seiner Region, da ist eine Woche vorher aus der Kirche ausgetreten. Hat gesagt, Kirche, die geht mir am A vorbei. Wirklich. Ich will nichts mehr mit Kirche zu tun haben. Eine Woche später ruft sie an und sagt, ich habe ein Problem, helf mir. Und die Frau Pfarrerin geht zu ihr nach Hause und hilft. Die Frau Pfarrerin. Sie schmeißt Kirche aus ihrem Leben und sie ruft dann und sagt, ich brauche euch. Und dann merkt sie, jetzt ist Kirche wieder da. Was ich brauche, ist Kirche in dieser Form. Da hat es Menschen, die werden nie einen Schritt in deine Kirche machen und die rufen dich an und sagen, komm zu mir nach Hause. Und du stehst 5 Stunden da und du hilfst und du trägst, du bist der Tempel von Jesus, du trägst Jesus in ihren Haushalt rein. Ist das nicht faszinierend? Das ist gewaltig. Wir machen manchmal so verrückte Aktionen, um irgendwie an Menschen zu kommen, um ihnen die Liebe Gottes zu erklären und zu zeigen. Und es ist so simpel, die rufen uns an und sagen, komm zu mir nach Hause. Die rufen an und sagen, wir hatten eine alte Frau und sagt, ich komme nicht zu meinen Vorhängen da hoch, ich möchte die waschen. Ja, ich komme und nehme dir die runter, ist doch kein Problem. Und dann wird noch eine Stunde Kaffee getrunken und gequatscht. Da war ein Mann, der hat gesagt, Ich habe mit Kirche abgeschlossen, aber jetzt spüre ich, was ihr da lebt. Ich muss wieder mal in eine Kirche gehen. Wir haben unglaubliche Dinge erlebt. Da waren 3 Helferinnen dabei. Die glauben gar nicht wirklich. Die wollen einfach mithelfen, weil sie das so cool finden. Und haben mitgeholfen und waren selber so berührt über die Begegnung mit Menschen durch diese Liebesaktion, dass sie am nächsten Sonntag in der Kirche standen. Es ist so einfach. Wir sind manchmal so kompliziert, aber das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist gratis, unkompliziert und bedingungslos. Und es ist nicht so, ich gehe und helfe, damit ich meine Gottesdienstflyer da wegkriegen kann, sondern ich gehe und helfe, weil mein Gott diese Menschen so unglaublich liebt. Und das machen wir jetzt überall in der Schweiz. Das läuft letztes Jahr in 11 Regionen der Schweiz. Das ist mit ganz vielen Gemeinden gelaufen, manchmal auch nur mit kleinen Kreisen. Die haben dann wieder Regionenflyer gestreut und haben geholfen. Und die Leute rufen an. Sagen, hilf mir, ich komme da nicht so klar. Ein Mann hat angerufen, den hat die Frau gerade verlassen. Der ist schon 50 Jahre alt oder drüber und der weiß nicht, wie man Wäsche wascht. Da hat die Frau das immer gemacht. Sagt, ich habe ein Problem. Und versteht ihr, das ist das Problem in der Schweiz und in Deutschland. Wir leben so isoliert. Die wohnen mitten in einem Wohnblock. Die fragen nicht die Nachbarn. Die rufen eine anonyme Nummer an und sagen, ich habe ein Problem. Kommt und helft mir. Und das ist zum Beispiel etwas, das deckt die Nöte auf in der Schweiz. Und wir haben das gemacht und haben so einen huge Response haben wir gekriegt. So viele Menschen, die anrufen, so viele Menschen, die nach Hilfe schreien. Wir sind neben bei uns Nachbarn, die leben völlig als Messi, die haben totale Unordnung. Und das merkt man von außen gar nicht, die haben Probleme. Und wir können da reinstehen, in den Haushalt rein, wo wir privat leben müssen, wir helfen einfach. Das ist Christsein mit Hand und Fuß, oder? Da wird Gottes Liebe sichtbar. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht. Ein paar Bilder von der Aktion, damit ihr da mal seht. Das sind einfach Leute aus unserer Church und aus anderen Gemeinden, die haben da einfach geholfen. Das ist meine Frau übrigens. Geh mal kurz zurück. Das ist meine Frau, die untere da, beim Rasen, da am Bord, da am Rasenbord. Die Vorderste, die hat da mitgeholfen, die ist super. Dann das Zweite, da, Jung und Alt haben geholfen. Ein ganz junger Typ, etwa 16 Jahre alt, ist bei einer alten Frau, die hat ihn gerufen und gesagt, ich kriege mein Radio nicht mehr hin, ich kann meine, diese Kanäle da nicht, die Funkkanäle nicht einstellen. So ein junger Typ hin hat geholfen, 16 Jahre alt, und der hat das kurz angestellt und dann hat er 6 Kaffees mit ihr getrunken. Und er hat gesagt, ich habe eine neue Großmutter gefunden. Das war seine Botschaft. Da redet man über alles, über Glaube, über alles. Das ist so cool. Da ist übrigens wieder meine Frau. Und sogar meine kleinste Tochter war mit dabei. Meine ältere Tochter, da war sie noch kleiner. Hat Kartoffeln gehalten. Guck mal. Sogar die kann mitmachen. Einfach cool. Wir haben andere Dinge noch gemacht, weil wir gemerkt haben, das begrenzen wir immer auf 2 Wochen, sonst kriegen die Christen die Krise, weil wenn sie länger als 2 Wochen helfen müssen, dann sind die Christen nicht mehr dabei. Und da haben wir gesagt, hey, wir möchten als Kirche ein Zeichen setzen. Viele Kirchen, wenn die sterben, dann sind sie einfach weg und rundherum wird niemand merken, dass da eine Kirche war. Das ist das Problem von vielen Kirchen. Wir haben gesagt, wir wollen das ändern. Und wir haben begonnen, Esswaren zu sammeln. Jeder in der Kirche darf etwas mitbringen. Nur eine Ravioli-Büchse oder ein Brot oder eine Brot nicht, das läuft ab. Solche Dinge nicht kaputt gehen. Eine Zahnbürste oder irgendwas. Und dann bringen das die Leute einmal im Monat, bringen die das jetzt mit. Wir nennen das Share the Ware oder in anderen Regionen nennen wir das Gern-Gsche. Müssen wir mal gucken. Und dann füllen wir einfach diese Dinge auf Tische ab. Geht mal zum nächsten. Nächsten Bild. Da sieht man es, füllen wir das auf Tische ab, einmal im Monat und während dem Worship, wenn die ganze Church am Worshipen ist, sind wir hinten am Beten und füllen so Säcke ab. Und wir haben in der Zwischenzeit, wir sind eine Kirche mit 300 Leuten, wir haben fast 30 Personen und Familien und Alleinerziehende, die haben gesagt, ich habe Probleme mit meinem Geld, bringt mir einmal im Monat so einen Sack, der hat ja 30, 40 Franken wert. Das ist nicht so viel, aber die kriegen dann am Montag oder am Sonntag so einen Sack mit Esswaren. Eine ganze Kirche sammelt für die Leute. Und wenn unsere Kirche jetzt weg wäre, dann würden mindestens 30 Personen weinen, weil sie sagen, wo sind die hin? Niemand hat mir so geholfen wie die. Das ist doch ein Zeichen, die kennen uns ja nicht mal. Die kennen uns, das sind Leute aus der Nachbarschaft, die man gefragt hat. Oder man, irgendwo hat man die entdeckt und gefragt, darf ich dir was bringen? Ich glaube, bei euch könnte so ein Sack noch gut tun. Und das Zeichen ist doch gewaltig, dass da in der Region 300 Christen leben, die für dich sind, wenn alle gegen dich sind. Das Sozialamt ist gegen dich, die Finanzen sind gegen dich, dein Mann hat dich verlassen. Und da hat es 300 Menschen, die sind für dich. Und die kennen dich nicht mal. Und wir haben schon Leute gehabt, die sind am Sonntag in der Kirche gestanden und haben gesagt, ich muss die Leute mal anschauen, die mir das jeden Monat bringen. Ist das nicht cool? Das ist Christsein mit Hand und Fuß. Was mich am meisten angesprochen hat, war die Stelle aus Matthäus. Matthäus 8, da ist ein Aussätziger. Aussätzige, das war in Afrika, wo die Stelle in mein Herz reingewummert ist. Aussätzige, die waren ausgestoßen. Man hat so Angst vor dieser Unreinheit. Die mussten, wenn man sich bis auf 10 Meter näher kam, mussten die rufen, laut rufen, ich bin unrein, damit niemand ihnen zu nahe kam. Sie durften mit niemandem Kontakt haben. Im Mittelalter noch hatte man so Rätschen. Die musste man drehen, wenn man Aussatz hatte, Lepra, damit die Leute wussten, dem muss ich, also stell dir vor, du wirst bloßgestellt. Stell dir vor, du hast mal irgendwie so einen Schnupfen und du musst so mit einer Rätsel durch die Schule laufen. Damit alle einen Bogen um dich machen können. Das war so. Man hat die vor die Stadtmauern, die Stadtmauern war damals der Schutz, damit man nicht überfallen wurde, man hat die vor die Stadtmauern gesperrt. Da mussten die leben. Und die schlimmste Form von Aussatz war Lepra, wo dein Körper lebendig zerfressen wurde. Man hat die lebendig, das sind eigentlich die Toten, hat man sie genannt. Die waren lebendig tot. Die wurden richtig zerfressen, sind ja gestorben. Und ein Mann, ich nehme an, der hat diese schlimmste Form von Aussatz, weil Lukas schreibt über den auch, und der war ja Arzt, der versteht was von dem, und hat gesagt, das war ein Mann voller Aussatz. Und der kommt und er weiß genau, ich darf diesen Leuten nicht näher kommen. Die durften ihn sogar totschmeißen mit Steinen. Wenn ein Aussätziger kam, durfte man ihn totschmeißen. weil man so Angst vor denen hatte. Man hat ihnen das Essen irgendwo platziert und ist dann weg und er durfte es dort holen, und damit er ja keinen Kontakt hatte. Und so ein Aussätziger kommt zu Jesus in Matthäus 8 und er bittet Jesus, mach mich rein. Mach mich rein, Jesus. Und er wusste genau, das kann mich das Leben kosten, weil die können mich jetzt totschmeißen. Und Jesus hat nicht irgendwie reagiert so, oh, come on, 10 Meter, du weißt es. Und dann jetzt mal so ein Zauberspruch da aus der Distanz, du bist geheilt und jetzt geh und wasch dich mal. Jesus heißt es, geht hin, und Luther übersetzt es mit berührte ihn mit der Hand. Aber wenn man im Urtext schaut, dann heißt das so viel wie umarmen. Stell dir vor, eine Person, die vielleicht schon jahrelang Aussatz hat. Du bist vielleicht schon jahrelang nicht mehr von jemandem berührt worden. Du hast vielleicht jahrelang nicht mehr mit jemandem ein Wort gewechselt. Du bist verwildert, du bist eitrig, du bist ganz, ganz schlimm mit deinen Geschwüren. Und du stehst da, du ekelst dich vor dir selber. Und da kommt dieser Jesus, wie in den Slums oder bei diesen dreckigen Kindern. Da kommt dieser Jesus und sagt nicht nur, geheilt und wasch dich mal, sondern er geht hin, heißt es, und er umarmt diesen Mann. Das ist krass. Das ist unser Jesus. In die größte Not des Mannes war doch nicht, dass er krank war. Die größte Not war, dass er völlig isoliert war von all den Menschen um ihn herum. Und unser Jesus geht in die größte Not rein und umarmt diesen Mann. Und als ich diese Stelle zum ersten Mal in meinem Leben begriffen habe, da hat es mich geschüttelt. Ich merke, diese Liebe von Jesus habe ich nie gesehen. Diese Liebe hat Jesus für Menschen, die dreckig sind, für die in Not sind. Und wir haben so viele Menschen um uns herum, die auch Not haben. Bist du auch so ein Jesus-Jünger, der Menschen umarmt, die so dreckig sind und die dich brauchen? Unsere Kirchen schmeißen die raus. Unsere Kirchen schmeißen die raus. Aber Jesus umarmt sie. Und ich merke, Christsein mit Hand und Fuß heißt für mich, ich möchte ein Leben leben, das Menschen umarmt. Ich mit meinem asozialen Herzen möchte ein Mensch werden, der Menschen umarmt, in ihre Not hinein, in ihre größte Not. Was ist die größte Not deiner Nachbarn? Was ist die größte Not deiner Klassenkameraden? Umarm sie da rein. Und sie werden Jesus sehen und spüren. Ich habe einen Freund, Nathanael. Gebt ihm einen gewaltigen Applaus. Er ist einfach freiwillig da mit mir. Ja. Wir gehen zusammen in die Church.
Hallo.
Er ist bei uns in der Jugendarbeit. Und seine Eltern und seine Familie, sie sind mir Vorbilder. Weil sie leben genau das. Sie leben mit Menschen, die in unserer Kirche keinen Platz haben. Sie leben mit denen, sie nehmen sie bei sich auf. Nathanael, erzähl uns selber, wie erlebst du das? Menschen in Not, das ist für dich ganz normal.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, mein Vater hat eine ganz krasse Geschichte. Er wurde mit 3 Jahren adoptiert. Und seine Adoptivmutter ist dann gestorben an Krebs. Der Vater hat sich das Leben genommen. Und also mein Vater ist inmitten dieses Elendes aufgewachsen, ist dann in die Drogen gekommen. Und sie haben ihn dann, eines Tages haben sie ihn verhaftet und er kam dann 3 Jahre ins Gefängnis. Und im Gefängnis lernte er dann diesen Jesus kennen. Und Jesus hat ihn von einem Tag auf den anderen befreit von jeglicher Drogensucht. Er hat seit da nie mehr Drogen genommen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Und in diese Familie wurde ich hineingeboren. Und meine Eltern haben ein Herz für Menschen, genau für solche Menschen, die Bobby da beschrieben hat, die einfach am Rande stehen. Und ich kann euch einfach ein paar Beispiele erzählen. Wir haben da zum Beispiel ein Mädchen aus dem Spital bekommen, die ist drogensüchtig zur Welt gekommen. Also wenn die Eltern Drogen konsumieren, dann kommen die Kinder logischerweise auch drogensüchtig zur Welt. Die ist mit 1 Kilo und 80 Gramm ist die zur Welt gekommen und die musste da den Entzug machen im Spital. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ein Kind kommt auf die Welt und es beginnt das Leben mit einem Drogenentzug. Und ja, wir haben insgesamt schon 40 Leute, die durch unser Haus durchgegangen sind. Die einen für 2 Wochen, die anderen für 5 Jahre. Teenager, Erwachsene, Kinder. Und eben zum Beispiel dieses Kind, das hat ein Jahr lang keine Nacht durchgeschlafen, weil es einfach, wenn du so auf die Welt kommst, das ist schon so viel kaputt. Und weil mein Vater all dieses Leid erlebt hat, hat er gesagt, hey, ich habe ein Herz, genau für solche Menschen da zu sein. Soll ich nochmal eine Geschichte erzählen?
Ja, erzähl doch mehr.
Ein anderer Fall ist eine Roma, die sind Zigeuner in der Schweiz. Und du musst dir vorstellen, das passiert hier bei uns in der Schweiz. Die wurde schwanger von einem Serben mit 17 Jahren und die wurde bereits verkauft an einen 45-jährigen Mann für, ich weiß nicht für wie viel, und dann wurde sie schwanger von einem Freund. Das passiert heute in unserer Zeit, ihr müsst euch das mal vorstellen. Und die Familie wollte mit ihr dann nach Balkan gehen und sie umbringen, weil die hat die Familie entehrt. Und dann haben sie die bei uns in der Familie platziert und wir mussten die da wirklich verstecken und da durfte niemand was wissen. Und wir hatten auch Angst, dass der Clan da irgendwann einfach auf einmal kommen würde. Ich meine, bei so einem Baby, wie es Bobby schon gesagt hat heute Morgen, wenn du da eine Nacht lang durchgemacht hast, am Morgen strahlt es dich an, dann ist es wieder vergessen. Aber auch solche erwachsene Leute, die beklauen dich vielleicht dann. Wir hatten solche, die haben Unterwäsche geklaut oder ja, was auch immer. Und in dem ihn einfach zu sehen, hey, Gott hat so ein Herz für diese Menschen. Wir konnten dann das irgendwie regeln mit der Familie, mit dem Roma-Mädchen und sie konnte das Kind bekommen. Sie lebt jetzt noch mit ihrem Freund zusammen, der sie liebt. Aber einfach, das sind so tragische Geschichten und das sind auch wirklich die schönen Geschichten, die wir erlebt haben in unserer Familie. Ja.
Du darfst auch die Schlimme noch erzählen von dieser Frau.
Ja, das ist wirklich, das ist dann einfach, wir hatten eine Frau bei uns, die wurde jahrelang misshandelt von Satanisten, die haben sie rituell missbraucht. Die Kinder von der wurden zum Teil geopfert und das passiert wirklich in der Schweiz und das bricht mein Herz und die Seele ist nur imstande, ein gewisses Maß an Schmerzen zu verarbeiten und dann bilden sich so Abspaltungen, neue Persönlichkeiten, man nennt das multiple Persönlichkeit und die kam dann am Morgen, teilweise kam sie hoch und dann war sie vielleicht in ihrer 5-jährigen Persönlichkeit, dann kam sie zu mir, aber die Frau ist vielleicht 45 Jahre alt. Hallo mein großer Bruder, lass uns Lego spielen gehen. Oder das ist so krass, wie was Menschen imstande sind zu tun. Und es ist mir so bewusst geworden, dass wenn ich einmal jammere, Bobby, dann erinnere mich daran, aber ich will nie jammern über mein Leben. Ich habe es auch nicht immer einfach gehabt, aber wenn du siehst, was Menschen durchmachen müssen, dann können wir einfach nur dankbar sein. In dem Land, wo wir leben und wie es uns geht. Und einfach, du und ich, wir können da einen Unterschied machen in solchen Leben. Diese Leute, die wollen nicht von dir das Evangelium gepredigt hören. Sie wollen, dass du mit ihnen eine Stunde hinsitzt und dir Zeit nimmst, ihnen zuhörst, für sie betest, für sie da bist, was auch immer, wie es Bobby schon gesagt hat. Das ist es, das Evangelium leben und nicht das Evangelium predigen. Meine Eltern sind mir da drin so ein Vorbild, das ist unglaublich. Schon seit ich mich erinnern kann, haben wir immer solche Leute bei uns gehabt, die es einfach, ich weiß nicht wieso, aber die einfach keinen fairen Start ins Leben erhalten haben, wie ich.
Nathanael, danke. Ich möchte gerade für... Ich möchte gerade für die Familie noch beten. Jesus, ich danke dir einfach für Maria, für den Marcel, für den Nathanael und für die Geschwister und einfach für die Leidenschaft, die du in die Familie hineingelegt hast. Und es bewegt mich. Es bewegt mich, gesehen, wie du auch gerade mit dem Marcel den Weg gegangen bist und Geschichte geschrieben hast. Und ich, im Namen von Jesus, ihr sollt gesegnet sein als Familie, als Vorbilder für ganz viele andere. Und viele Menschen sollen es euch gleich tun, weil das ist der Weg, den Jesus für uns gewählt hat. Ein Nachfolge in dem Sinne, dass wir Menschen lieben. Im Namen von Jesus. Amen.
Amen.
Danke, Nathanael. Weil da gibt es so viele Menschen, die haben versteckte Nöte, das können wir uns nicht erahnen. Und Jesus hat dich mitten reingestellt, um da Licht zu sein. Und das fasziniert mich so. Es ist nicht einfach nur ein normales Christsein, sondern es ist ein Christsein, das was verändert im Leben von anderen. Du bist Botschafter der Versöhnung mit Gott. Stell dir vor, du bist nicht nur Christ, du bist Botschafter der Versöhnung mit Gott. Und wenn das geschieht, dann geschieht Versöhnung mit Familien, mit anderen Menschen. Das ist so ein Wow-Effekt, der in die Leben eindringt. Und das wünsche ich mir so. Das hat mein Leben geflasht, als ich das realisiert habe. Ich bin ein Botschafter für Jesus. Botschafter an Christi Stadt, heißt es in der Bibel. Wow. Es gibt die Verse in Matthäus 5, 14 bis 16. Und da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Versteckt es auch nicht unter einer Kuppel einer Kirche. Versteckt es nicht unter den Räumlichkeiten einer Kleingruppe. Raus mit diesem Licht. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Wisst ihr, warum das Christen so viele Probleme haben? Weil sie das Licht so bündeln und weil Christen so gerne miteinander zusammen sind und macht so Lichtbündel und das gibt so Laserstrahlen und die können tödlich sein. Und deshalb verletzt man sich ständig gegenseitig. Würden wir unser Licht strahlen lassen gegen außen, mit der Sicht für andere Menschen zu leben, wir hätten ganz, ganz wenige Probleme miteinander und mit anderen Kirchen. Wir würden gemeinsam Gottes Liebe raustragen. Ihr seid das Licht der Welt und lasst es für alle leuchten. Und dann geht es weiter, nächste Verse. Weiter, ja. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen oder preisen. Was steht da? Ich bin ja fast nur an Gottesdiensten unterwegs. Aber das steht nicht, mach Gottesdienste, damit die Menschen Gott im Himmel sehen. Und das steht auch nicht, redet, bis sie Gott im Himmel sehen. Das heißt, eure guten Werke, tut eure guten Werke, damit sie euren Vater im Himmel sehen. Diese guten Werke. Und das hat im 08 mein Leben, ist diese Botschaft in mein Leben eingebrochen, diese Nächstenliebe, die Jesus hat, ich habe das einfach ausgeblendet. Ich hatte wie eine Brille auf und habe die Bibel ohne Nächstenliebe gelesen. Und da steht so viel drin. Das ist ein Jesus, der in all die Nöte rein ist. Zachäus zum Beispiel. Der war ja auch völlig isoliert. Der hat all das Geld weggenommen. Niemand wollte mit dem zusammen sein. Und was macht Jesus? Genau das. Ich will mit dir essen. Und ein paar Verse später heißt es, und Zachäus hat sein Leben verändert und alles Geld zurückgegeben. Das ist die Powerbotschaft. Wenn jemand mit Jesus' Liebe in Kontakt kommt, dann verändern sich immer Leben. Immer, immer, immer. Denn diese Liebe, die lässt niemanden neutral. Du kannst nur Nein oder Ja sagen. Jein gilt da nicht mehr. Auch nicht natürlich. Oder du musst Ja oder Nein sagen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass Menschen in Europa wieder aufstehen und diese Nächstenliebe leben. Dass wir reden von dieser Botschaft des Evangeliums, aber dass wir sie eben auch leben, damit Menschen das spüren. Ich weiß nicht, ob ich euer Herz erreicht habe. Ich hoffe zumindest, dass Gott euer Herz erreicht hat. Und ich habe gemerkt, weil ich so wenig Kontakt mit Nichtchristen habe, habe ich mein Leben umgestellt und habe geschaut, wo sind die größten Nöte und wo ist meine Leidenschaft. Und ich bin deshalb in den Volleyballclub gegangen und habe meinem Volleyballleiter gesagt, das ist ab jetzt meine Kleingruppe, weil ich Kirche hier hintragen will. Und seine Frau kommt jetzt bei uns in die Kirche. Oder ist 3 Jahre gedauert, aber Gottes Liebe, die lässt niemanden kalt. Das bewegt etwas. Und ich bin bei uns in die Schulbehörde, da, das ist eine Behörde, ein Gremium, für alle Lehrer vor der Ortschaft war ich verantwortlich, weil da ein Problem war. Ich habe gesagt, dann möchte ich da hinstehen. Ich werde Politik machen, weil mein Jesus da ist, wo die Menschen sind und wo Not ist. Und wenn da Not ist, dann gehe ich in die Schulbehörde. Und ich war da 3 Jahre lang drin. Einfach, weil mein Jesus da wäre. Und ich möchte mit meinem Jesus dahin gehen, wo die größten Nöte sind. Meine Frau geht jede Woche, oder nicht jede Woche, aber sie bringt einen Sack Esswaren zu einer Familie aus Eritrea. Die sind da geflüchtet in die Schweiz. Die haben eine Wohnung bekommen, aber die haben nichts drin, außer den Grundmöbeln. Keine Spielsachen für die Kinder, nichts. Meine Frau, das hat ihr Herz berührt. Und sie geht jetzt da immer hin. Die können nicht Deutsch sprechen, aber mit Händen und Füßen, oder die Liebe mit Hand und Fuß. Mit Händen und Füßen verständigen sie sich und da wird diese Liebe, gelebt. Und ich merke, ich möchte einen Lifestyle haben. Wenn ich schon auf Bühnen stehe und Menschen von Jesus erzähle, dann muss ich in meinem Leben den Menschen Jesus zeigen. Sonst kann ich hier stehen und kann ich auch über Mickey Mouse oder über DSDS reden. Das wäre etwa gleich kraftvoll. Meine Botschaft ist nicht, was ich sage, sondern meine Botschaft muss mein Leben sein. Deine Botschaft ist nicht, was du redest. Deine Botschaft ist dein Leben. Sei die Message, die du sagen willst. Sei die Message. Und Vater im Himmel, ich bitte dich einfach, dass du mit diesem Geist all das wegwischst, was ich gesagt habe, was nicht wichtig oder nicht richtig war, und dass du Wahrheit jetzt in unsere Herzen brennst. Da, wo wir für dich leben sollten, mit dieser Nächstenliebe, wie du Menschen liebst, durchflute uns neu mit dieser Liebe, damit wir getrieben sind von einer Liebe und wir können nicht anders, als Menschen in unserem Umfeld zu lieben und Licht zu sein, da, wo du uns hingestellt hast. Lasst euer Licht leuchten. Das gefällt mir so an Jason Russ. Amen, ich habe nicht Amen gesagt. Amen. Das gefällt mir so an Jason Russ. An Jason Russ. You can turn off the sun, but I'm still gonna shine. Du kannst die Sonne ausmachen, aber ich werde immer noch leuchten. Das ist ein Lied von Jason Russ. Also es steht wahrscheinlich auch in der Bibel, Jason Russ 2,5. You can turn off the light, but I'm still gonna shine. Und das wünsche ich dir für dein Leben. Wenn irgendjemand das Licht ausknipst, irgendwo in deinem Umfeld, dass du immer noch leuchtest. Das ist doch was. Dreht euch kurz zueinander um, denn hier ist Schluss. Macht das ABC durch. Könnt ihr das? Könnt ihr. Ihr habt dasselbe ABC wie wir. Gut, ihr habt noch dieses Doppel-S, das haben wir nicht. ABC, Doppel-S, das kennen wir nicht. Ja. Ihr macht das ABC durch. Auftrag. Ihr dreht euch so in 4, 5 oder 6er Gruppen und ihr macht immer zu jedem Buchstaben, sagt ihr im Kreis rum eine Idee, wie man Menschen lieben könnte. A, Abfall wegtragen der Mutter. Das wäre Nächstenliebe. B, beim Nachbar fragen, was ich helfen kann. Wow, das wäre schon mal cool, hä? Ich will nicht so viele Ideen geben. Macht das A bis Z durch. Dürft auch 3, 4 Runden machen. Wenn euch nichts in den Sinn kommt, dürft ihr einfach sagen, ich passe. Und dann muss der Nächste was zu diesem Buchstaben finden. Und lebt diese Liebe. Tschüss.